Präsidentin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 27. Juli, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir, wie immer, zugeschaltet aus einem Kleindorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben, und einen wunderbaren Sonntagmorgen auch all unseren Zuhörern.
Ja, Frau Kneißl, ich freue mich schon sehr auf unsere heutige Folge, in der wir über die Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland in Istanbul sprechen möchten. Wir wollen aber auch über den EU-China-Gipfel in Peking zu sprechen kommen, über Annexionspläne im Westjordanland und scharfe Ankündigungen aus Washington bezüglich Barack Obama. Aber zunächst, Frau Kneißl, Sie haben auch diese Woche noch Urlaub, wenn ich das richtig mitverfolgt habe. Wie geht es Ihnen? Wie war Ihre Woche? Und wie ist das Leben im Kleindorf in Russland, Frau Kneißl?
Vielen Dank für die stets sympathische Nachfrage. Nein, ich habe das seit Montag wieder sozusagen Büro, aber wir sind im Homeoffice, weil unser Institut eigentlich mit dem akademischen Kalender ja sehr eng verbunden ist. Das heißt, unsere Aktivitäten stehen und fallen sozusagen mit den Arbeitszeiten der Universität. Und ich habe zwar in dieser Woche zwei Artikel geschrieben für die russische Tageszeitung Wedomosti, die in gewisser Weise mit unserer Arbeit zusammenhängen. Und ansonsten habe ich mit meinen Kollegen viele E-Mails aufgearbeitet, weil in den 14 Tagen, in denen ich sozusagen offiziell auf Urlaub war, habe ich mich entschlossen, keine E-Mails anzuschauen.
Auch mal sehr angenehm, sich diese Form von Freizeit zu nehmen, einfach mal nicht auf E-Mail zu antworten. Das tut sicherlich auch gut. Und Frau Kneißl, lassen Sie uns dann auch gerne loslegen mit dem Geschehen der letzten 7 Tage. Und wir fangen mal an mit einem Blick in die Türkei, nach Istanbul. Denn dort fand jetzt am Mittwochabend die dritte Runde direkter Gespräche zwischen Russland und der Ukraine statt, und bei einer Pressekonferenz zum Abschluss der Gespräche erläuterte Medinsky, der russische Verhandlungsführer und Berater von Putin, Vorschläge der russischen Seite. Wie es heißt, habe Moskau die Ausrichtung dreier Arbeitsgruppen vorgeschlagen für politische, humanitäre und militärische Fragen. Ein weiterer Vorschlag sieht die Verkündung von kurzen 24- bis 48-stündigen Waffenstillständen an der Kontaktlinie vor, damit Sanität, verwundete und tote Soldaten geborgen werden können, so Medinsky. Laut dem Leiter der russischen Delegation sei auch die Rückführung von Zivilisten erörtert worden, insbesondere von Bewohnern des Gebietes Kursk, die von der Ukraine festgehalten würden. Außerdem haben die Parteien den Austausch von Leichnam gefallener Soldaten weiterhin fortgesetzt. Medinsky zufolge hat Moskau bereits 7000 Leichname an Kiew übergeben und eine gewisse kleine Anzahl von Leichen getöteter russischer Soldaten aus der Ukraine erhalten. Russland sei jetzt bereit, weitere 3000 Leichen zu übergeben. Ja, Frau Kneißl, wie bewerten Sie dieses Treffen? Ist das eine weitere wichtige Annäherung der beiden Länder oder ist das nur Symbolik? Wie ordnen Sie das ein?
Es hat sich bei dem Treffen in Istanbul, glaube ich, schon noch gezeigt, was man den Teilnehmern und den Pressekonferenzen vor allem entnehmen kann. Beide Delegationsleiter haben kurz nach Abschluss des Treffens am Donnerstagabend ihre jeweils separate Pressekonferenz abgehalten. Und da sieht man doch auch zwei sehr konträre Standpunkte. Sie haben jetzt detailliert erläutert die humanitäre Dimension, die laut russischer Delegationsleitung nur soweit abgeschlossen sei. Und hier, wir haben es einmal schon erörtert, ist sozusagen das Positive, dass die Ukraine und Russland direkt miteinander Gefangenenaustausch, Übergabe von getöteten Soldaten direkt miteinander besprechen. Das heißt, sie müssen hier nicht mehr auf Vermittlung anderer zurückgreifen. Das taten in der Vergangenheit unter anderem der türkische Präsident, das taten das katarische Außenministerium und viele andere. Das heißt, hier gibt es diese direkte Gesprächsebene, wenn es um das Humanitäre geht. Was aber alles andere anbelangt, war klar aus den Aussagen der Pressekonferenzen, Kiew ist ganz gierig, ein Treffen der beiden Präsidenten zu organisieren. Und der andere Punkt, den Kiew will, ist sofortige Feuerpause und Aushandeln eines Waffenstillstands. Zu diesen beiden Punkten sagt die russische Seite, und ich kann deren Argumentation eins zu eins nachvollziehen. Erstens, was ein Präsidententreffen anbelangt, dafür ist jetzt nicht die Zeit. Ja? Also es müssen viele technische Details ausgehandelt werden. Und ein Treffen zwischen Präsident Putin und Zelensky, der einen immer schwereren Stand nicht nur international, sondern auch in seinem Land hat, das ist wirklich nicht auf der Agenda. Also damit Zeit zu vergeuden, ist völlig sinnlos. Der zweite Punkt, was eine Feuerpause anbelangt, entlang der aktuellen Linien, hier ist die russische Argumentation, die Sache ist sozusagen noch nicht zu Ende. Es gibt viele Fragen, was die russischsprachige Bevölkerung wie in anderen Teilen anbelangt. Ja, also die Wiederherstellung einer Rechtssituation, wie man sie ja zwischen 2014 und 2022 probierte auf Basis der Minsk-Abkommen, nämlich kulturelle Autonomie, Zulassung der russischen Sprache, das alles ist ja nicht sozusagen umgesetzt worden, weil die Minsk-Abkommen von den Europäern und den Ukrainern nie wirklich ernst genommen waren. Also Feuerpause entlang der aktuellen Linien ist auch nicht Thema. Das sind die beiden Punkte der ukrainischen Seite. Was die russische Seite anbelangt, so kommt hier die alte Forderung wieder hoch. Wir müssen umfassend alle anstehenden Probleme, und da kommt auch immer wieder, fällt immer wieder ins Gewicht die historische Frage, lösen. Das ist sozusagen die vorerst unversöhnliche Pattstellung in den Positionen der beiden.
Ja, und wir bleiben gleich mal in der Ukraine, denn mit der überaus symbolischen Unterschrift seitens Zelensky und der damit verbundenen Unterstützung einer deutlichen Mehrheit im Parlament für ein Gesetz, das der Generalstaatsanwaltschaft erlaubt, Ermittlungen gegen hochrangige Staatsangestellte einzustellen. Im Zuge dessen kam es jetzt in zahlreichen Städten des Landes in der Ukraine zu Protesten. Laut Medienberichten nicht nur in Kiew, sondern auch in Lwów, in Odessa, in Dnieper und in Sumy, einer östlichen Stadt nahe der Frontlinie zu Russland. Dabei versammelten sich tausende Demonstranten im Zentrum von Kiew und skandierten dabei: Selja ist der Teufel, eine spöttische Verniedlichung von Zelenskys Nachnamen. Andern skandierten Schande und Verrat und hielten Schilder hoch, auf denen sie die Fortsetzung der Unabhängigkeit des Antikorruptionssystems fordern. Um was geht es genau? Zelensky hat ein Gesetz zu Beginn der Woche erlassen, das die Generalstaatsanwaltschaft ermächtigt, manipulativ in die Arbeit des nationalen Antikorruptionsbüros und der spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft einzugreifen. Der umgehend kritisierte Schritt erfolgte nach Razzien in NABU-Büros und der Verhaftung eines hohen Beamten, der beschuldigt worden ist, für Russland zu spionieren. Diese Gesetzgebung löste auch in der EU Besorgnis aus und stieß vor allen Dingen auch bei Oppositionspolitikern auf scharfe Kritik. Ja, Frau Kneißlmann, hat so ein wenig den Eindruck, dass da derzeit etwas im Gange ist, dass eine große Protestwelle auf das Land zurollt. Könnte das der Anfang vom Ende von Zelensky gewesen sein, jetzt mit diesen Protesten, oder ist das nur eine Momentaufnahme, Frau Kneißl?
Ich glaube, Sie liegen richtig mit der Aussage oder mit der Frage, könnte es der Anfang vom Ende von Selenskyj sein? Es deutet manches darauf hin. Einige Stimmen sagen auch, das ist der Maidan von Selenskyj. Diese Antikorruptionsbehörde mit der Abkürzung NABU wird von der EU und von USAID finanziert. Der Vorwurf der ukrainischen Parlamentarier, allen voran auch einer Julia Timoschenko, die vielleicht manchen noch bekannt ist als der Gasprinzessin, die sozusagen in den Nullerjahren auch für viel Furore sorgte und vom Westen weitgehend gefördert wurde. Die Argumentation einer Timoschenko und vieler anderer, die für die Beschneidung der Kompetenzen dieser Behörden waren, ist folgende. Wir wollen uns vom Westen nichts reinreden lassen. Das ist eine etwas seltsame Argumentation, nachdem ja die Ukraine den Westen zugehören will, über NATO, über EU. Und aufgrund der wirtschafts- und militärischen Situation ja zu Hunderten von Prozenten mittlerweile in EU-Hand ist. Also hier die Argumentation, wir wollen uns hier vom Westen nichts reinreden lassen, ist bizarr. Ja? Daher, was immer hier der Punkt war, warum es zu diesem Gesetz kam, ich weiß es nicht. Vielleicht hat man auch einen Fehler gemacht, weil man hier sozusagen ein Thema aufriss, das zumindest theoretisch der Europäischen Kommission sehr teuer ist. Also wir alle wissen, dass die Ukraine seit Jahr und Tag in Korruptionslisten die Spitzenstellung anführt. Ja, also immer wenn es um Korruption geht, waren ukrainische Behörden im Visier, bis dann der 24. Februar 2022 kam und alle sich mit Stand with Ukraine Hashtags zierten. Also hier vergaß man die Korruptionsproblematik. USAID und die Europäische Kommission haben sehr viel Geld in diese Antikorruptionsaktivitäten gesteckt. Ob das wirklich ein Ergebnis brachte, entzieht sich meiner Kenntnis. Die Proteste, die einige Stunden, nachdem es zu dieser Verabschiedung im ukrainischen Parlament kam, dieses neuen Gesetzes, diese Proteste ziehen sich landesweit. Es ist nicht nur Kiew, es ist in fast allen Landesteilen. Und dazu zwei Gedanken von meiner Seite. Ich bin weit weg von dort, aber wenn ich verfolge, was alles an brutaler Zwangsrekrutierung Land auf Land ab passiert, wo Menschen unter grauenhaftesten Bedingungen rekrutiert werden, ja, zwangsrekrutiert werden, da gibt es genug Beweismaterial dafür. Schreckliche Videos, das sind keine Fakes. Da fangen nun allmählich auch an, westliche Redaktionen darüber zu schreiben. Vielleicht hier auch als wichtige Anmerkung, wenn Selenskyj nach Europa reist, was er ja oft genug tut, dann ist eine wesentliche Forderung, die er im Gepäck mit sich bringt, schickt mir alle jungen Männer im wehrfähigen Alter zurück. Er war in Österreich am 16. Juni. Alle waren ganz aufgeregt und aus dem Häuschen und ganz glücklich, dass Selenskyj auf seiner Reise nach Kanada in Wien Zwischenstopp hält. Die einzige Forderung, die er hatte, ich will ukrainische Männer, die nach Österreich geflohen sind, zurückhaben. Ich weiß nicht, wie die österreichische Bundesregierung darauf reagiert, ob sie nun sozusagen diese ausweist, ihren Aufenthaltstitel beendet, ebenso sie vielleicht auch zwangsdeportiert, wie das Selenskyj eigentlich zwischen den Linien fordert, werden wir sehen. Jedenfalls, das ist das eine Thema, diese Zwangsrekrutierung. Und da ist jetzt die Anmerkung von meiner Seite, was diese Demonstrationen anbelangt. Ich könnte mir vorstellen, aber wie gesagt, ich bin nicht dort. Ich habe keine Ahnung, wie die Atmosphäre ist in diesen Demos. Ich könnte mir vorstellen, dass einfach es nicht nur um dieses Gesetz geht, sondern um die grundsätzliche Situation und um dieses Klima der totalen Angst, dem Land herrscht, ja, um das Verschwinden von Männern. Das ist das eine. Das andere ist, dass diese Demos, die da plötzlich stattfanden, wahrscheinlich nicht ganz spontan waren, sondern dass hier irgendjemand vielleicht wieder Kekse verteilt hat, ja, also wie das 2014 war, als Victoria Nuland damals unter Obama Vizeaußenministerin zuständig für Osteuropa eben am Maidan mitmarschierte, Kekse verteilte und der Maidan von Februar 2014 war in großen Teilen nach einem Drehbuch Washingtons und unter Finanzierung der US-Botschaft in Kiew organisiert. Daher manche meinen, dass diese unter Anführungszeichen spontanen Demonstrationen nicht ganz so spontan wären. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer organisiert das? Ist vielleicht, das meinen manche, der Rubikon überschritten und die Würfe sind gefallen und Zelensky wird beispielsweise durch den früheren Streitkräftekommandanten Schaluschny abgelöst, der weggelobt wurde als ukrainischer Botschafter nach London. Kommt Schaluschny, wird Zelensky wo immer hingeschickt? Das weiß man nicht. Das ist alles Spekulation, aber das ist der Stand der Dinge.
Da geht es heiß her in der Ukraine und natürlich wird die Frage ganz zentral sein, gibt es da eine Einmischung von außen? Da frage ich jetzt dennoch noch einmal kurz nach, bevor wir uns dann auch mit dem nächsten Thema befassen und nach Peking blicken, Frau Kneißl. Warum sollte der Westen ein Interesse daran haben, dass ihr wichtigster Verbündete, nämlich Zelensky, dort womöglich seinen Posten bald räumen müsste? Also warum sollte der Westen sich in diesem Fall jetzt dort einmischen?
Weil die militärische Lage nicht die ist, die man sich wünscht. Ja. Also Zelensky sozusagen hat versagt, als derjenige, auf den man setzte, das militärische Blatt zugunsten des Westens zu wenden. Diese Kriegssituation, ich nenne es Krieg, also für mich ist das jetzt nicht nur ein Konflikt oder was auch immer, sondern diese Kriegssituation, die ja ihren Ausgang nahm, spätestens 2014, mit den Massakern in der Ostukraine, siehe Odessa und so weiter, tausende Tote, dann 24. Februar 2022, ein neues Kapitel. Und seither haben wir ja eine Konfrontation, eine militärische Konfrontation zwischen der NATO und der russischen Armee. Wobei die ukrainische Armee die Speerspitze in gewisser Weise bildet, aber natürlich von NATO-Ausbildnern, von NATO-Material, von NATO-Intelligence, also nachrichtendienstlicher Aktivität unterstützt wird. Also viele Angriffsziele, beispielsweise auch die Angriffe in Irkutsk und Murmansk, wo auf russischen Flugfeldern russische Kampfmaschinen mit Drohnen, die dort eingeschmuggelt worden waren, auf LKWs beschossen wurden vor einigen Wochen. Das hat für viel Aufsehen gesorgt. Das wäre nicht möglich gewesen ohne NATO-Verwicklung. Das heißt, es ist eine Kriegssituation zwischen Russland einerseits und der NATO andererseits. Dass Russland nicht in die Knie gegangen ist, weder militärisch noch wirtschaftlich, auch nicht das, was man ja im Westen will, einen Regierungswechsel, einen Regime Change, wie sie sagen, das ist auch nicht passiert. Also ist man in manchen Staatskanzleien und ich glaube vor allem in Washington zu dem Schluss gekommen, das alles bringt es nicht mehr. Ja? Also ich halte hier weiterhin den treibenden Motor dafür Washington. Und ich bin, vielleicht liege ich falsch, aber ich bin weiterhin der Ansicht, dass Trump diesen Krieg vom Tisch haben will. Wie, ist ihm egal, aber er muss weg aus seiner Agenda. Das ist der Krieg der Europäer, wie er sagt. Und nicht seiner. Das ist der Krieg Bidens und Obamas, aber nicht seiner. Nun ist er natürlich schon auch verwickelt über wieder aufgenommene Waffenlieferungen. Das steht außer Streit. Und wir wissen auch, dass es den Europäern nicht gelingen wird, mit ihrer eigenen Munition, die nur mangelhaft vorhanden ist, die US-Lieferungen zu ersetzen. Man möchte in irgendeiner Weise auf europäischer Seite aus diesem Dilemma jetzt herauskommen. Und vielleicht hat Zelensky einen großen Fehler gemacht, indem er eben diese Antikorruptionsbehörde jetzt ziemlich ihr die Flügel gestutzt hat. Er hat sie nicht abgeschafft, aber er hat sie also sehr, sehr beschnitten. Vielleicht ist das der Grund, ja. Aber ich glaube, dass mit einer neuen Führungsebene in Kiew, ich habe gesagt in einigen Podcasts, wahrscheinlich eine militärische Führungsebene kommen wird. Ja. Also warum nicht Schaluschny, der in London sitzt? Es wird wahrscheinlich eine Reihe von Militärs sein, die besser, rein technisch gesehen, die Lage beurteilen können. Und die kann Zelensky nicht beurteilen. Zelensky ist ein Movie-Star, er macht seine täglichen Selfie-Videos, aber er ist zweifellos kein militärischer Oberbefehlshaber, auch wenn er im Kampf-T-Shirt sozusagen nunmehr, das seine Trademark ist, auftritt. Es ist ein Dilemma für all jene, die also in den letzten 3 Jahren ihre Pilgerreise zu Zelensky gemacht haben und ihn umarmten und küssten. Und wir kennen das aus der Geschichte. Er wäre nicht der Erste, der dann wieder fallen gelassen wird. Ja, das ist anderen zuvor schon passiert.
Ja, Frau Kneißl, wir werden die Lage dort in der Ukraine natürlich weiterhin wachsam beobachten und blicken jetzt erstmal nach Peking, denn dort fand diese Woche der EU-China-Gipfel statt. Im Mittelpunkt standen dabei die Gespräche von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping und Premierminister Li Jiang. Der chinesische Präsident Xi forderte am Donnerstag dabei die Vertreter der Europäischen Union auf, Differenzen und Reibereien angemessen zu behandeln, als er jetzt die jüngsten Handelsmaßnahmen Brüssels gegen Peking kritisierte. Die Erwartung an den Gipfel zum 50-jährigen Bestehen der diplomatischen Beziehungen waren nach wochenlang Spannungen und Streitigkeiten über dessen Format gering. Zudem war auf Wunsch Pekings die Dauer abrupt auf einen einzigen Tag verkürzt worden. Xi sagte, die aktuellen Herausforderungen, denen Europa gegenübersteht, kommen nicht aus China, und weiter, die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit kann nicht auf dem Bau von Mauern und Festungen beruhen. Er forderte außerdem die EU auf, an einer offenen Zusammenarbeit festzuhalten und Differenzen und Reibungen angemessen zu behandeln, nachdem von der Leyen zuvor eine Neugewichtung der Handelsbeziehung mit China gefordert hatte und Xi erklärt hatte, die Beziehungen befänden sich an einem historischen Wendepunkt. Ursula von der Leyen wiederum sagte zu Xi, dass mit der Vertiefung unserer Zusammenarbeit sich auch die Ungleichgewichte verstärkt haben. Frau Kneißl, wie bewerten Sie dieses Treffen von von der Leyen und Xi, dieser EU-China-Gipfel? Wird das zur Verbesserung der Beziehungen der beiden Player beitragen, oder ist vielleicht auch das nur ein symbolischer Akt?
Also das Erste, was mir so dann wirklich am Herzen liegt, ist für die europäischen Unternehmen, vor allem für die deutsche Industrie, vor allem für die deutschen Autobauer, ist das alles ein schlimmes Debakel. Die Europäische Union hat es geschafft, auch eine wirklich schlimme Front gegenüber China aufzubauen. Und der chinesische Markt ist für die deutsche Industrie ein ganz entscheidender, neben dem US-amerikanischen Markt. Also rein in Zahlen ist der US-Exportmarkt wichtiger, aber dann gleich gefolgt von der Volksrepublik China. Und die deutsche Automobilindustrie hat in den letzten 20 Jahren floriert, weil beispielsweise für ein Werk wie Volkswagen, ich glaube über 50%, 55 oder gar 60% der Volkswagen-Exporte gingen in die Volksrepublik China. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Nun hat sich am Automobilmarkt sehr viel getan. Wir kennen diese ganze E-Auto-Debatte, aber wenn wir die mal ausblenden, deutsche Maschinenbauer, deutsche Technologie, das alles ging nach China, wurde teilweise kopiert. Das waren die alten Streitthemen über geistiges Eigentum. Ich habe das alles viele Jahre verfolgt, als ich auch mein Buch zu China schrieb. Aber das, was wir jetzt haben, ist nicht nur ein Hiccup, das ist ein Wendepunkt, ja, und zwar zu Ungunsten Europas und zu Ungunsten das, was noch von einer europäischen Industrie übrig geblieben ist. Das ist nicht viel, aber es wird den verbliebenen Industriestandorten in Europa, ich gehe mal so weit zu sagen, es wird ihnen wirklich das Genick brechen, weil der chinesische Markt einfach gemeinsam mit dem US-Markt von einer solchen Bedeutung ist. Und ich verstehe Frau von der Leyen schon eine ganze Weile nicht, mit welcher Ruppigkeit und Gouvernantenattitüde sie vorgeht. Aber es geht ja jetzt nicht nur um ihre ganz persönliche Haltung und lehrerhaftes Auftreten gegenüber den Chinesen. Das machte eine Frau Baerbock bereits. Das ist, fürchte ich, wirklich ein wenig auch in der deutschen Tradition, ja, den anderen zu erklären, wo es lang geht. Und das kann man vielleicht mit Griechenland machen in einer Euro-Krise, aber das kann man nicht mit der Volksrepublik China oder mit den USA machen oder mit Russland. Und 3 Tage vor diesem Besuch, der, wie Sie sagen, von einem großen Gipfel auf ein kleines Treffen reduziert wurde, wo man also wirklich nur das Minimum besprach und nicht miteinander feierte. Einige Tage zuvor die Europäische Kommission, eben auch die Europäische Union, verabschiedete ihr famoses 18. Sanktionspaket nach einigen Rückschlägen, und darin enthalten sind auch diese sogenannten Sekundärsanktionen gegen China und gegen 2 chinesische Banken. Das war natürlich auch kein sehr kluger Schachzug. Ja, das hätte man vielleicht verschieben können, ja, bevor man nach China reist und sagt, warten wir auf unser 20. Sanktionspaket oder unser 25., bevor wir China attackieren. Aber nein, man packt die Koffer und nimmt sozusagen auch gleich Sanktionen gegen chinesische Banken mit. Das hat natürlich in China für Unruhe gesorgt. Und vielleicht hier eine kurze Anmerkung, eine sehr persönliche Anmerkung meinerseits. Ich sah mir das an, diese ersten Videoclips, in denen eben die Medien präsent waren. Das kann man ja auf Videos nachsehen. Und Frau von der Leyen ließ die Chinesen wissen, diese 2 Banken, ich zitiere Frau von der Leyen, sind zu nah an Russland dran. Und auch China ist in weiten Teilen zu nah an Russland dran. Ich musste dabei innerlich schmunzeln, weil ich hörte genau denselben Wortlaut im September 2021, als ich für einen deutschen Fonds, für den ich viele Vorträge gehalten hatte, damals am Tegernsee, mir nach meinem Vortrag gesagt wurde, Frau Kneißl, unsere Kunden schätzen Ihre Vorträge und es ist immer sehr interessant, aber wir können Sie nicht mehr einladen, denn Sie sind zu nah an Russland dran. Das war im September 2021. Ja. Ich war zu dem Zeitpunkt bereits 2,5 Jahre nicht mehr Außenministerin und ich war zu dem Zeitpunkt gerade mal 5 Monate in einer Funktion in einem russischen Ölkonzern als Aufsichtsrätin. Aber das hat gereicht, um mir sozusagen 2021 zu sagen, Sie können nicht mehr für uns vortragen, weil Sie sind zu nah an Russland dran. Und zu dem Zeitpunkt arbeitete ich eigentlich nur mehr hier und da für deutsche Firmen. In Österreich hatte ich keine Auftraggeber mehr. Das fand ich insofern ganz interessant, als derselbe Wortlaut, den man mir 2021 mitteilte, sagt eine Frau von der Leyen heute den Chinesen, indem sie sagt, ihr seid zu nah an Russland dran. Ich meine, was ist das? Ja, ist das ein Straftatbestand? Das ist meine Frage. Ist das ein Casus Belli? Ist das ein Kriegsgrund? Ja. Und daran lässt sich eigentlich nur ablesen, wie unglaublich ja, ungeschickt ist noch schwach gesagt, aber wie unglaublich unverfroren und eurozentrisch und von einer, wie wir es oft mal schon gesagt haben, geradezu krankhaften Russlandverachtung die Kommissionsvertreter geprägt sind.
Mhm. Ja, wir hatten ja auch schon mehrfach darüber gesprochen, woher dieser Russland-Hass kommt. Was sind da die Ursprünge? Worauf geht das Ganze zurück? Das müssen wir jetzt hier in diesem Podcast nicht nochmal betonen. Aber es ist sicherlich nicht verwunderlich, dass solche Aussagen von einer Deutschen kommen, von Ursula von der Leyen. Denn da scheint der Russenhass sehr tief verankert zu sein, vor allen Dingen bei der Dame aus Brüssel. Aber jetzt werfen wir mal unseren Blick von China rüber in die USA, denn dort hat jetzt Donald Trump dem Ex-Präsidenten Barack Obama am Dienstag im Weißen Haus vor Journalisten vorgeworfen, dass er versucht habe, also Barack Obama, die Wahlen zu manipulieren. Dabei sprach er von Verrat und Verbrechen auf höchster Ebene und kündigte scharfe Konsequenzen an. Trump hatte Justizministerin Pam Bondi bereits vergangene Woche damit beauftragt, Akten und Dokumente, die derzeit gerichtlich noch unter Verschluss gehalten werden, zu veröffentlichen. Das US-Justizministerium hatte in den vergangenen Tagen einen offiziellen Antrag diesbezüglich gestellt. Ob der zuständige Richter dieser Forderung nachkommen wird, das ist derzeit noch nicht bekannt. Der Obama-Regierung wird vorgeworfen, dass die Geheimdienstberichte über angebliche russische Wahlmanipulation während der US-Präsidentschaftswahl 2016 erfunden wurden, um Trumps Wahlsieg zu untergraben. Und auch Barack Obama hat sich aufgrund der Dimension der Anschuldigung jetzt gezwungen gesehen, eine Erklärung abzugeben. In einer Stellungnahme schrieb er: Aus Respekt vor dem Amt des Präsidenten würdigt unser Büro den ständigen Unsinn und die Fehlinformation, die aus dem Weißen Haus strömen, normalerweise nicht mehr mit einer Antwort. Aber diese Behauptungen sind ungeheuerlich genug, um eine solche zu rechtfertigen. Diese bizarren Anschuldigungen sind lächerlich und ein schwacher Versuch abzulenken. Ja, Frau Kneißl, was sagen Sie denn zu diesem Rosenkrieg zwischen Donald Trump und Barack Obama?
Ja, es ist aus der Ferne betrachtet, ist es natürlich ein interessanter Schlagabtausch, der da stattfindet. Obama ist schon lange weg von der Szene, bewegt sich in der Filmszene, er sponsert gewisse Filme, macht mit seiner Frau Netflix-Serien und hat sich sozusagen aus der Politik schon lange verabschiedet. Aber was Trump nicht vergessen hat, das ist die Russiagate, die ihm unter Obama und dann unter Biden sehr, sehr heftig zum Vorwurf gemacht wurde, nämlich die Anschuldigung, dass Trump und sein unmittelbares Beraterteam, darunter damals eben auch der frühere Bürgermeister von New York, Giuliani, dass all diese sozusagen mit Russland gemeinsame Sache gemacht hätten und Russland über Trump einen Fuß im Weißen Haus hätte. Also das jetzt mal ganz kurz zusammengefasst für diejenigen, die sich an die Russiagate aus dem Jahr 2016 nicht mehr so erinnern. Und hier wurde sozusagen wirklich systematisch von den Medien, aber auch von Amtsinhabern behauptet, die Russen hätten die Wahlen manipuliert, die Russen hätten Trump ins Amt gehievt, die Russen würden Trump ins Ohr flüstern, was er zu tun hätte und. Wir kennen diese Argumentation auch gegenüber anderen Personen, die jetzt lange nicht so wichtig sind wie der US-Präsident. Aber das alles war ein Hoax, ja, also eine Schmierenkomödie. Und noch zu Zeiten Bidens gab es mal eine Aussage vom, ich glaube, es war FBI, das ist aber dann untergegangen in der Berichterstattung. Wir haben keine Hinweise, dass russische Akteure im US-Wahlkampf wirklich mitgemischt hätten. Nun hat die neue FBI-Chefin Dokumente vorgelegt, die zeigen, dass offenbar auf Weisung, wenn es stimmt, auf Weisung von Präsident Obama, ganz persönlich, Berichte der CIA dahingehend, nicht unbedingt jetzt vielleicht gefälscht, aber so dargestellt wurden in den Presseerklärungen, man hat sie verkürzt dargestellt, als hätte sozusagen Trump hier wirklich mit den Russen in irgendeiner Weise in Kontakt gehabt. Also man hat hier die schmutzigsten Dinge behauptet und Trump hat sich dagegen immer wieder gesetzt. Ich kann den Ärger von Trump nachvollziehen, weil wenn man sozusagen dauernd beschuldigt wird, man sei ein Kremlhandhaber, ich kenne ja diese Beschuldigungen, dann ist das sehr anstrengend, ja. Und es fällt ja dann sehr, sehr viel ins Gewicht, nicht nur in der medialen Darstellung. Das heißt, Trump ist hier in gewisser Weise auf seinem ganz persönlichen Rachefeldzug, würde ich auch sagen, unterwegs. Er nimmt eine Vendetta. Also das, was man ihm vorgeworfen hat, nämlich russische Interessen zu vertreten und nicht Amerika hochzuhalten, genau da dreht er jetzt den Spieß um. Und kommt mit sehr scharfem Geschütz und sagt, Obama sei im Hochverrat verwickelt, also High Treason. Das ist harter Tobak. Und vielleicht auf einer satirischen Ebene noch kurz angemerkt, vielleicht haben es einige unserer Zuhörer gesehen, es zirkulierte ja dann ein sehr seltsames Video. Ich weiß nicht, warum Trump so etwas macht, warum ihm da seine Berater nicht sagen, lass den Unfug. Aber es gab dann ein mit künstlicher Intelligenz fabriziertes Video, in dem eben auch Obama festgenommen wurde und hinter Gittern und so weiter. Also völlig unnötig, aber Trump ist hier sozusagen auf seinem ganz persönlichen Vendetta-Zug unterwegs und möchte ein für alle Mal klarstellen, dass nicht er in Hochverrat verwickelt war, sondern Obama. Ob das nun, wenn es hier zu einer gerichtlichen Aufbereitung kommt, ja, also wenn hier wirklich die Justiz tätig werden sollte, ob man dann von Hochverrat sprechen kann, weiß ich nicht. Aber ich kann das alles ein wenig Trump nachempfinden, weil ich, wie gesagt, ich möchte in keiner Weise hier eine Analogie ziehen, das sind völlig verschiedene Sachverhalte. Aber auch ich werde bis zum heutigen Tag beschuldigt, ich hätte auf Kreml-Weisung und mit Kreml-Geldern das größte KGB-Netz in Europa aufgebaut. Und so steht es weiterhin in verschiedensten Internet-Profilen zu mir. Ich kann mich dagegen nicht wehren, weil es auch sich hierfür kein Anwalt in Österreich findet. Aber ich kann das manches nachvollziehen, weil bis zum heutigen Tag auch das Gorki, das ich mit zwei Kollegen aufgebaut habe, in harter Büroarbeit als kremlnaher Think Tank dargestellt wird. Also einen größeren Unfug gibt's natürlich nicht, aber das sind dann Leute, die auch noch in politischen Ämtern in Österreich sind, sich nicht so schade, derartige Diffamierungen weiterhin bis zum heutigen Tag in den Raum zu stellen. Also wir sind leider in einer solchen Situation und Trump schlägt derzeit wirklich um sich. Wie das ausgehen wird für Obama, werden wir sehen. Aber er macht das natürlich jetzt zu seinem wesentlichen Thema, weil, hier gebe ich Obama recht in seiner Antwort, natürlich lenkt er damit ab. Er lenkt damit ab von der ganzen Problematik, wie oft haben er und Jeffrey Epstein miteinander gefeiert.
Ja, und vielleicht auch noch ein Satz zu diesem KI-Video, das Sie angesprochen haben. Da muss man natürlich dazu betonen, dass Donald Trump die Medienökonomie, die Medienlogik der sozialen Medien recht gut verstanden hat und schon zahlreicher solcher Videos auch beispielsweise zum Nahen Osten verbreitet hat. Wie klug das Ganze ist und ob das wirklich gut ankommt, wage ich zu bezweifeln. Aber da muss man in der Causa vielleicht noch betonen, dass Barack Obama natürlich gerade bei der MAGA-Bewegung, also bei seinem Zielpublikum äußerst unbeliebt ist. Das noch als Kontext. Und jetzt, Frau Kneißl, zum Abschluss unseres heutigen Podcasts blicken wir noch in den Nahen Osten. Denn 25 Länder, darunter Großbritannien und Frankreich, haben diese Woche eine Erklärung veröffentlicht, in der sie fordern, dass Israels Krieg im Gazastreifen, ich zitiere, jetzt beendet werden muss. Zugleich fordern sie Israel auf, das Völkerrecht einzuhalten. Die Außenminister der Länder verurteilten ferner die Verteilung von Hilfsgütern am Tropf und die unmenschliche Tötung von Zivilisten. Weiter heißt es in der Erklärung, das Modell der israelischen Regierung zur Bereitstellung von Hilfsgütern ist gefährlich, schürt Instabilität und beraubt die Menschen im Gazastreifen ihrer Menschenwürde. Ja, zu den Unterzeichnern gehören die Außenminister von rund 20 europäischen Ländern sowie von Kanada, Australien und Neuseeland. Die Vereinigten Staaten und Deutschland haben die Erklärung nicht mitgetragen. Weitere Entwicklung. Frankreich wird jetzt nämlich nach den Worten seines Präsidenten Macron Palästina als Staat anerkennen. Er sagte in einem Statement bei Twitter, ich werde dies im September dieses Jahr vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen feierlich verkünden. Das sind natürlich Worte, die in Israel auf wenig Gegenliebe stoßen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Frau Kneißl, wie beurteilen Sie zum einen diese Erklärung und die Tatsache, dass die USA und Deutschland das nicht mitgetragen haben, und zum anderen die Anerkennung Palästinas? Ist das ein Hoffnungsschimmer, Frau Kneißl?
Mhm. Ja, kurz zu Deutschland. Friedrich Merz windet sich ja hier wie ein... Er windet sich. Er hat mehrfach jetzt gesagt, die Situation in Israel sei nicht vergleichbar mit der in Russland. Israel sei eine Demokratie im Gegensatz zu Russland. Israel sei angegriffen worden. Israel übe sein Selbstverteidigungsrecht aus. Also was da noch an Selbstverteidigung argumentiert werden kann, wenn Millionen Menschen ausgehungert werden, also systematisch Hungerblockade. À la Leningrad, also hat es Präsident Putin bereits vor 2 Jahren genannt, das weiß ich nicht. Was hier Merz und andere Teile der Bundesregierung bewegt, ist mir völlig unklar, aber es bleibt doch nicht unwidersprochen. Also wenn ich die deutschen Nachrichten richtig verfolge, dann gibt es Stimmen in Koalitionspartner SPD, die sagen, Leute, so geht das nicht. Israel ist unser guter Freund, aber wir müssen Israel jetzt hier sozusagen Grenzen setzen, das geht nicht. Merz gehört nicht zu diesen Stimmen. Außenminister Wadepool, der sozusagen auch hier die Speerspitze für Israel vertritt auf allen Ebenen, wurde in der Zwischenzeit konfrontiert mit Protestbriefen von Noth und Rühren von deutschen Diplomaten, die allesamt sagen, so geht das nicht. Das ist schwerer Völkerrechtsmissbrauch. Das hat nichts mehr mit irgendeiner Form von Selbstverteidigung oder den Grundlagen von Kriegsvölkerrecht zu tun. Hier kann Deutschland nicht gemeinsame Sache mit Israel machen. All das lässt vorerst Merz und seine CDU-Leute kalt. Er hat ja hier auch Rückendeckung von Medien wie der Springer-Gruppe, die immer wie ein Mann hinter jeglicher israelischer Entscheidung steht. Das ist die Lage für sozusagen auf mal deutscher Ebene. Das hilft nun nicht den Menschen, die in den Schlangen stehen, um sich für Wasser anzustellen oder für Nahrungsmittelausgabe. Es wurden hier, so viel ich jetzt in Erinnerung habe, schon mehr als 1200 Menschen, darunter hunderte Kinder, regelrecht von Scharfschützen erschossen, während sie auf Wasser warteten. Ja? Es werden jeden Tag im Schnitt 80 bis 120 Palästinenser durch israelische Angriffe getötet. Es kann mir niemand, aber wirklich niemand erklären, dass das noch militärische Ziele seien, nachdem Israel im Oktober 2023 seinen Kampf gegen die Hamas aufnahm. Wir sind nun 2,5 Jahre später und es wurde alles kurz und klein geschossen im Gazastreifen. Es kommt weiterhin zu Angriffen auf israelische Panzer. Das sind junge Palästinenser, die meines Erachtens nicht unbedingt jetzt von langer Hand organisiert, die aber sozusagen wirklich fast bloßfüßig mit einer Granate in der Hand auf Merkava-Panzer zulaufen und eine Granate dort direkt reinwerfen, was wiederum zum Tod von israelischen Soldaten führt. Also die Lage in Gaza ist, es fehlen einem die Worte, sie ist die Hölle. Israel hat überhaupt nichts erreicht, außer dort alles kurz und klein geschossen zu haben. Und Menschen werden wie die Fliegen abgeschossen. Ja? Und all das noch in irgendeiner Weise zu rechtfertigen, indem man sagt, Israel bedient sich seines Rechts auf Feldverteidigung, ist Hohn. Ich würde sagen, wird in den Geschichtsbüchern hoffentlich einen Niederschlag finden. Ja? Weil niemand kann sagen, diesen Völkermord, von dem haben wir nichts gewusst. Jeder hat davon gewusst. Was nun die Anerkennung des Westjordanlands als Teil israelischer Staatsgebietes anbelangt, also die Annexion, die dann sozusagen auch juristisch vollendet wäre von israelischer Seite, hier rührt sich leiser Protest. Wir haben folgende Situation, wenn ich das vielleicht kurz für unsere Zuhörer skizzieren darf. 1967, Sechstagekrieg, Israel besetzt militärisch Ostjerusalem, also der Marsch auf die Klagemauer. Israel besetzt das Westjordanland, die Golanhöhen, den Sinai und Gazastreifen. Israel hat im Juni 1967 sein damaliges Staatsgebiet vervierfacht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das führte zu einem sogenannten Overstretch, der dann im Jahr 1973 damit endete, dass Israel den Sinai aufgeben musste, weil sie konnten diese lange Verteidigungslinie am Suezkanal nicht halten. Der Sinai wurde wieder Ägypten übergeben. Das war das sogenannte Friedensabkommen von Camp David, das nie wirklich ein Friede wurde, aber zu diesem Abtritt des Sinai wieder führte. Der Gazastreifen wurde 2006 unter Ariel Sharon aufgegeben. Pardon, es war ja 2006, glaube ich, weiß, oder 2005. Ariel Sharon, der damalige Premierminister und Kriegsherr, ein Haudegen, aber mit Realismus, der sagte, es bringt nichts, Gaza zu halten. Wir haben dort keine Interessen. Es gab zwar damals rund 12.000 israelische Siedler, aber die wurden mehr oder weniger rausgetragen. Es kam nicht zu einem bilateralen Abkommen mit den Palästinensern. Man ist einfach abgezogen und hat danach in der Folge immer wieder auch Gaza beschossen. Nicht so schlimm wie seit 2023, aber es wurde sozusagen bombardiert. Israel hat sich dort seine Handlungsfreiheit erhalten. Wenn es nun zu einer de jure auch Annexion kommt, also vielleicht kurz zur Erinnerung, annektiert wurden bereits Ostjerusalem. Israel hat Jerusalem zur Hauptstadt erklärt. Die USA haben das anerkannt, einige andere Staaten auch. Israel hat die Golanhöhen annektiert. Und wenn man will, ist das alles sozusagen völkerrechtswidrig. Da gab es nie große Proteste. Und Israel ist nun dabei, de jure etwas abzuschließen, was de facto eigentlich schon längst vorhanden ist, nämlich die absolute Kontrolle des Westjordanlands. Und wenn ich die aktuelle israelische Führung verstehe, und das wird von weiten Teilen der Bevölkerung leider auch mitgetragen, dann ist man bereit, auch die dort noch lebenden Palästinenser zu deportieren. Ich hätte nie gedacht, ja, ich muss da wirklich zugestehen, es übersteigt meine Vorstellungskraft. Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommen würde. Aber da sind wir nun. Kein Protest, kaum Protest. Ich bin kein großer Fan von Präsident Macron. Aber zumindest hat Macron, wenn es um Israel geht, hier nun sozusagen noch ein wenig die Flagge hochgehalten, um zu sagen, so geht das nicht. Auch in der Konfrontation mit Israel und Iran hat Paris eine andere Haltung behalten, als Berlin das tut oder Brüssel. Und Paris sagt nun bei der nächsten UNO-Generalversammlung im September, wird er Macron feierlich Palästina als Staat anerkennen. Interessanterweise könnte nun diese gesamte Palästina-Problematik, die seit der Entstehung der UNO das Hauptthema ist, also seit 1947 spricht man über Palästina, debattiert man, gibt es Resolutionen, nichts wurde gelöst. Aber das könnte sozusagen auch noch zu einem sehr tiefen Schnitt innerhalb der Europäischen Union führen, weil Berlin und Paris sind hier auf völlig konträren Standpunkten. Das ist der Stand der Dinge. Also was nun als nächstes passiert, ob noch mehr Menschen zu Tode kommen in Palästina aufgrund dieses systematischen, von außen auferlegten Hungers, ich weiß es nicht. Aber die Bilder sind unerträglich. Wir sind nicht dort. Wir kennen nicht das stille Leiden der Verhungernden. Wir kennen nicht die Schreie der Menschen, wenn sie anstehen für Wasser und ihnen sozusagen die Beine weggeschossen werden. Es gibt hierzu genug Filmmaterial. Das ist alles nicht geheim gehalten. Wir sehen hier auch die Macht der PR-Agenturen, weil es wurde alles ausgelagert. Ja. Wir sehen hier, in welchem Umfang US-amerikanische, israelische Agenturen nun das übernehmen, was an sich UNRWA-Organisationen machen würden. Aber die UNRWA wurde sozusagen schon als Feindbild wegdekretiert, auch seitens vieler europäischer Hauptstädte, auch seitens eines Staates wie Österreich, der an sich UNO-Sitz ist, wo viele Jahre die UNRWA auch ihren Hauptsitz hatte. Das alles führt eigentlich nur, ich zitiere hier den brasilianischen Präsidenten Lula, zur völligen Zerstörung, was noch immer von internationalem Recht übrig geblieben sein mag. Also wir sind in einem Schlachtfeld, nicht nur mit vielen toten Menschen, wir sind eigentlich auch auf dem Schlachtfeld der Zerstörung der Grundlagen von Kriegsvölkerrecht, so wie sie Gesellschaften über Jahrhunderte hin entwickelt haben, ja, über Jahrhunderte hinweg. Das ist nicht etwas, was in den letzten Jahrzehnten die UNO geschaffen hat. Kriegsvölkerrecht hat sich allmählich herausgebildet. Es gab so etwas wie einen Respekt vor den Toten. Es gab einen Respekt vor den Hungernden. Und all das hat Israel im Gleichgang mit Deutschland und mit manchen anderen Staaten wie den USA mittlerweile zerstört.
Frau Kneißl, das sind klare, abschließende Worte für unseren heutigen Podcast. Ich bedanke mich wie immer vielmals bei Ihnen für Ihre sehr kompetenten, klaren Einschätzungen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut und ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen.
Vielen Dank, lieber Flavio von Witzleben. Ja, mir gehen die Bilder nicht aus dem Kopf. Ich bin weit weg, aber ich bin tief, tief erschüttert und danke für die Möglichkeit, dass wir zumindest daran erinnern, hier in unserem Gespräch, unseren Zuhörern einen hoffentlich friedlichen Sonntag.
Ja, und auch von meiner Seite, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren bei einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.